Der Ironman Hawaii ist immer für Überraschungen gut. Sieg und Niederlage liegen hier dicht beieinander. Wir sprechen in dieser Folge über die Höhen und Tiefen des Rennens, über Emotionen, aber auch über Zahlen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Also Höhen und Tiefen in dem Rennen gibt es aber tatsächlich nicht nur für die Leute, die auch mitlaufen, sondern auch für die, die zuschauen, glaube ich.
Ja, jeder hat ja irgendwie so seinen Favoriten. Und wenn der dann gerade abschmiert oder wenn der Favorit sich im Gegensatz dazu sogar auch zu neuen Höhen aufschwingt, dann ist das ja auch immer irgendwie emotional. Also man fiebert definitiv mit.
Ja, es ist aber tatsächlich auch so ein bisschen so, wenn man selber die Distanz schon mal gemacht hat, jetzt egal wie gut oder schlecht, wie schnell oder langsam, man kann auch vieles nachfühlen von dem oder so ein bisschen jedenfalls anfühlen, was die da gerade vielleicht selber spüren müssen. Und ich glaube, das macht das Zuschauen nochmal anders. Ich glaube, das ist auch im Vergleich zu anderen Sportarten vielleicht bei so extremen Sportarten wie dem Ironman nochmal eben was für den Zuschauer ganz das Renngeschehen ganz anders greifbar macht. Weil wenn man dann sieht, okay, jetzt geht er, dann hat man, wenn man es selber schon mal erlebt hat, weiß man vielleicht so ungefähr, wie sich das jetzt anfühlt, dass da jemand gehen muss, der eigentlich gerade überhaupt nicht gehen will.
Ja, also ich kann mir das immer nur sehr schwer vorstellen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie man eine 3,33er Pace auf einen Marathon laufen können soll. Also das wäre dann am Ende ein 2,30er Marathon. Hat zwar in diesem Fall niemand getan, aber manche waren ja auf dem Kurs in die Richtung. Deshalb, ja, ich kann mir da immer nur vorstellen, wie schnell ich meine 400-Meter-Intervalle laufe und dann hochrechnen, dass ich das keinen Kilometer oder noch länger durchhalte. Ja. Dementsprechend Hut ab vor allen, die das machen. Und ja, ich glaube, für viele von uns ist es einfach unfassbar krass, diese Leistung. Ja. Allein was die Länge eben angeht und dann eben auch die Schnelligkeit, ja. Also die Dauer meine ich, nicht die Länge, ja.
Die Länge und die Dauer, also beides.
Die Länge, die Dauer, die Schnelligkeit irgendwie und dann auch noch halbwegs gut auszusehen.
Ja, aber da will ich gleich einhaken und eigentlich zu dem wichtigsten Punkt dieser Folge kommen. Ja, sorry, kommt ganz weit vorne. Wer wirklich gut aussah am Ende, und ich meine nicht im Ziel, sondern auf den letzten 42 Kilometern, war verdammt nochmal halt Patrick Lange. Also über ihn wurde ja schon gesagt, dass er läuft wie eine Kugel, wohingegen wir alle laufen wie ein Würfel. Er hat einmal mehr gezeigt, was damit gemeint ist. Und das war einfach abartig gut. Und wir kommen auch noch zu den Superlativen seines Sieges. Das war schon, würde ich sagen, eine der historischen Leistungen, die Patrick Lange da am Wochenende aufs Parkett gelegt hat.
Also wenn wir jetzt bei diesen Vergleichen sind, ich glaube, ich laufe wie ein Dodekaeder und nicht wie ein Würfel.
Was ist denn ein Dodekaeder?
Ich glaube, ein zwölfeckiges Teil.
Das ist aber schon besser als ein Würfel.
Ja, stimmt. Das hat eigentlich schon
besser.
Mehr
Vorteile. Ich weiß jetzt nicht, ob du das sagen wolltest, aber der Dodekaeder würde besser laufen als der Würfel.
Stimmt, ja, okay. Nee, dann laufe ich vielleicht wie ein Dreieck, wie eine Dreieckspyramide oder ein Zylinder oder ach, weiß ich was. Jedenfalls, ja, es gibt Menschen, die sehr viel schöner laufen können, aber wir wissen ja auch, es gibt Menschen, die können schnell laufen, obwohl es nicht schön aussieht.
Ja, die gibt es ja auch. Leider haben sich die dieses Jahr nicht weit vorne gezeigt, sonst hätte man es auch wieder beobachten können. Aber ja, ich finde es immer komisch, wenn man so von weitem jemandem gratuliert, der das ja vielleicht nie hören wird. Patrick, wenn du es hörst, wunderbar, ganz toll, Einladung in unseren Podcast, wir würden uns riesig freuen. Aber auch falls nicht, also Glückwunsch zu dieser Leistung. Und da kommen wir, glaube ich, auch im Verlauf nochmal drauf. So ganz erwartet haben es nicht viele, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, dazu kann man natürlich wieder äußern, totgesagte Leben länger, ne?
Ja,
immer gerade diese Leute, die unterschätzt werden, zeigen dann doch, was sie drauf haben, aber das ist irgendwie das Game in diesem Triathlon, ne? Also man hat ja eine gewisse
Triathlon.
Ja, man hat ja so eine gewisse, sag ich mal, Lebensdauer in diesem Sport, je nachdem, wann man damit anfängt. sind es vielleicht so, also 20 Jahre ist schon sehr, sehr gut, würde ich mal sagen, aber sagen wir 10 bis 15 Jahre. Und in dieser Zeit kann man halt high performen sozusagen. Und manchmal gucken sich Leute das Alter an und sagen, ja, nee, der ist schon zu alt oder der hat schon, keine Ahnung, nicht mehr so die Erfahrung oder nee, Erfahrung sammelt man ja eigentlich immer mehr, aber also Erfahrung im Siegen, da braucht man ja auch, das muss man ja auch irgendwie aufbauen, das muss ja, ja, auch, wenn man lange nicht mehr gesiegt hat, dann fehlt vielleicht auch das Mindset, um es nochmal zu reproduzieren. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber es gibt, glaube ich, da ganz, ganz viel Psychologie, die da mit reinspielt.
Ja, ja, definitiv.
Und man könnte jetzt sagen, ja, okay, wenn man lange nicht gesiegt hat, dann hat man vielleicht umso mehr das Verlangen danach, es zu schaffen. Und wenn man, oder man sagt, ja, vielleicht hat man dann aber auch schon so viele negative Erfahrungen gesammelt, dass man eben das nicht mehr sich vorstellen kann und in seinem Kopf nicht mehr in diesen Modus kommt. Weil man muss ja auch im Kopf wissen oder sehen können, wie es ist, da reinzulaufen und das Zielbanner hochzuhalten. Also das wird ja von allen immer wieder so berichtet, dass erst, als sie sich das vorstellen konnten, sie es auch geschafft haben.
Ja.
Ja, ich denke, da sind natürlich auch unterschiedliche Charaktere unterschiedlich. Es gibt Menschen, die müssen sich auf die Brust schlagen und sagen, ich schaffe das. Und dann sagen sie es 20 Mal und das passiert oder gelingt ihnen 2 Mal. Und andere Leute, die sind vielleicht nicht so vorlaut und die wünschen sich das immer und arbeiten hart daran. Und die schaffen es vielleicht 5 Mal, aber werden weniger so wahrgenommen wie die Siegertypen. Verstehst du, was ich meine? War
ja,
jetzt ein bisschen kompliziert.
Ja, ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Es ist, und das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, wir haben jetzt 2024, sind das was? 78 war der erste. 2028 wären es 50. Also wir haben 45, ja, Hawaii-Siege ja jetzt leider nicht mehr, aber es gab 45 oder 44 Mal die Möglichkeit, den Ironman zu gewinnen auf Hawaii. Und nur 6 Leute haben es 3 oder mehr Mal geschafft. Also ich müsste jetzt nochmal durchlesen, wie es
6 Männer.
Sechs Männer. Mehr. Ja, ja, Frauen, also Frauen da kommen nochmal wieder dazu. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist eine Sache, einmal Weltmeister zu werden, also einmal dieses Ziel zu erreichen, und es ist eine ganz andere Sache, das zu wiederholen, geschweige denn, das dritte, vierte oder fünfte Mal zu machen. Weil, also, das erste Mal kann man sich, glaube ich, immer am meisten motivieren. Man möchte das einmal schaffen. Einmal. Und wenn man es das erste Mal geschafft hat, dann schleicht sich halt im Hinterkopf schon ein, du hast es ja schon mal geschafft. So, also eigentlich bist du ja toll. Und dann ist es schwerer, die Arbeit wieder, oder die Motivation oder auch die Disziplin zu finden, die Arbeit zu machen für einen zweiten Sieg. Und wenn man dann schon 2-mal gewonnen hat, dann ist es natürlich die eine Sache zu sagen, ich will nochmal gewinnen. Aber das zu sagen ist ja immer einfach und die Arbeit zu machen eine ganz andere Frage. Und ich glaube, je mehr Jahre dann ins Land ziehen und du dieses dritte Mal nicht erreichst, umso lauter werden die Kritiker, umso schwerer wird es für den Kopf. Das ist sicher nicht für jeden gleich, wir sind ja da alle ganz unterschiedlich, aber ich glaube, das ist schon ein Stück weit, wo man dann immer mehr basteln muss oder immer mehr sich diesen Weg zum Sieg suchen muss. Du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen Siegen muss gelernt werden. Also es gibt ja auch die Beispiele, da kommen welche ganz unbedarft und die gewinnen einfach. Das geht auch. Da ist es dann aber, denke ich mal, auch nicht so einfach, das zweite Mal wieder zu gewinnen. Gerade wenn es dann nicht auf Anhieb klappt, also das Jahr drauf, dann wird es halt wirklich schwer, dass man dann versucht, an welcher Stellschraube muss ich drehen oder an welchen Stellschrauben muss ich drehen, damit es doch noch klappt, weil letztes Jahr hat es nicht geklappt und schon ist man vielleicht in der Negativspirale drin, die einen einfach dann daran hindert, und das hat gar nichts damit zu tun, ob man körperlich dazu in der Lage wäre oder nicht.
Mhm. Ja, also körperlich sind, glaube ich, ganz, ganz viele dazu in der Lage, bis zu einem gewissen Punkt im Leben diese Leistung aufzubauen. Das sieht man ja. Also mit 38 ist man noch lange nicht auf dem Abstiegspunkt, auf der Abstiegsgeraden, sondern sogar eher auf dem Höhepunkt. Und also ich weiß nicht, wie alt war Frodo,
als
er den dritten Sieg gemacht hat. Ich glaube auch ungefähr so alt.
Das wollte ich gerade auch noch sagen. Das mit dem Alter, also Jan Frodeno hat da ja schon so ein bisschen gezeigt, dass auch als er quasi letztes Jahr nochmal in seinem letzten Wettkampfjahr, wo er auch schon 42 war, dass er doch noch Rennen gewinnen kann. Das war jetzt keine Weltmeisterschaft, aber er hat ja die PTO in den USA gewonnen und das war schon sowas, wo viele eigentlich vielleicht gedacht haben, er sollte lieber nicht mehr antreten. Mhm. So. Und das zeigt schon, dass man auch über 40, Haug macht das ja auch ständig, über 40 halt schon nochmal was gewinnen kann.
Ja, wobei Patrick Lange ist noch nicht so alt und ich wollte sagen, er ist wahrscheinlich gerade jetzt auf dem Zenit seiner Karriere. Also wirklich ganz, ganz oben und vielleicht kann er auch noch ein bisschen was rausholen, wissen wir ja nicht. Aber das hängt jetzt davon ab, natürlich, ob er nochmal Lust hat, das nochmal zu machen, weil du musst ja jedes Jahr wieder neu investieren. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie eine Fitness aufbaust und dann bleibst du auf diesem Niveau stehen oder hast dann so ein Plateau und kannst von da aus noch ein kleines bisschen was draufpacken, sondern du musst ja wieder jede Saison eigentlich neu aufbauen.
Mhm, ja.
Und also die Geschichte mit den Kritikern ist natürlich auch wirklich sehr fatal, glaube ich, in diesem Profisport, weil selbst Daniela Rief, die schon so viele Titel hatte, wurde ständig kritisiert
immer.
Oder da wurde so viel an ihr gezweifelt. Und ich glaube, das kann eine Person mehr oder weniger auch zermürben, je nachdem, wie sehr man es eben an sich rankommen lässt.
Ja.
Und dann muss man eben das entsprechende Umfeld haben, das an einen glaubt,
ja.
Einen guten Trainer und Leute, die einen unterstützen in dem Rennen. Und natürlich muss man auch selber an sich glauben. Und also das klingt jetzt alles irgendwie so esoterisch, so von wegen, du musst nur an dich glauben und dann schaffst du das schon. Nee, natürlich musst du auch besser sein als deine Konkurrenz. Aber wahrscheinlich waren alle, die dort an den Start gegangen sind, ich muss kurz gucken, wie viele es insgesamt waren, also 42 sind ins Ziel gekommen, aber es waren ungefähr, glaube ich, so 52 Starter bei den Profis. Die waren wahrscheinlich alle recht fit.
Ja, natürlich.
vielleicht nicht hatten nicht alle den perfekten Tag, das kommt ja auch noch dazu. Aber es hätte ja doch den einen oder anderen gegeben, der dem Patrick da zur Konkurrenz hätte werden können.
Ja, selbstverständlich.
So, jetzt ist halt die Frage, warum konnten die ihre Leistungen nicht abrufen und warum konnte er es?
Bevor wir dazu kommen, zwei Dinge noch. Das eine ist, ich habe gerade grob nachgerechnet, ich bin mir relativ sicher, dass Jan Frodeno bei seinem dritten Titel auch 38 war. Das war nämlich 2019 und er ist 81 geboren. Also selbes Alter wie Patrick jetzt. Es gab auch schon andere, die mit 38 noch Weltmeister geworden sind. Patrick hat da selber im Interview mit Bob eben auf Craig Alexander hingewiesen, der auch nach einem Jahr Pause nochmal das dritte Mal Hawaii gewinnen konnte. Was aber ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist bei Patrick, ist, dass er das nach 6 Jahren Pause gemacht hat. Also 6 Jahre lang hat er, 5 Jahre lang hat er es versucht und es nicht geschafft. Und im 6. Jahr hat er seinen dritten Titel geholt. Und das ist wirklich schon sehr bemerkenswert. Dass, er hatte natürlich, Alter ist ja immer so eine Frage, aber er hatte relativ jung seinen ersten und zweiten Titel geholt, dass er eben auch 6 Jahre Zeit hatte, das noch zu versuchen. Wenn er jetzt beim ersten Titel 38 gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eng geworden so. Aber das ist echt bemerkenswert und das ist vielleicht auch der Punkt, warum ihn nicht so viele auf dem Schirm hatten. Es wird ja auch immer so ein bisschen eher aufs Negative geschaut und es gab ja das ein oder andere Rennen von Patrick dieses Jahr, das nicht ganz so gut lief. Deswegen ja, war es vielleicht eine Überraschung, aber es gab eben auch viele andere im Feld, die wirklich stark waren und die auch, sagen wir mal, sehr hoch gehandelt wurden.
Ja, definitiv.
So.
Also Sam Lightlow allen voran, würde ich mal sagen.
Auch als Titelverteidiger einfach, ne? Letztes Jahr in Nizza gewonnen. Dann ist es schon immer so ein Punkt, wo man sagt, da muss man jemanden auf dem Schirm haben. Inwieweit das dann auch wirklich den Möglichkeiten entspricht, die so eine Person an dem Tag auch hat, sei mir dahingestellt, aber wenn man im Vorjahr gewonnen hat, dann gehört man eigentlich immer zu den Mitfavoriten.
Ja, auf jeden Fall. Und da trifft dann vielleicht das zu, was du vorhin gesagt hast, so einmal zu gewinnen und alle Karten auf dieses eine Mal zu legen, ist die eine Sache, aber es gehört deutlich mehr dazu, dann zum Beispiel das im nächsten Jahr zu wiederholen, wenn zum Beispiel auch die Medienpräsenz sich extrem verändert hat. Also man hat ja dann auch eine gewisse Berühmtheit, sag ich mal, gewonnen. Also im Fall von Sam Laidlaw kann man das definitiv sagen. Hat dementsprechend mehr Verpflichtungen und Termine im Vorfeld von so einem Rennen. Und natürlich auch das ganze Jahr über schon vorneweg, sodass man sich vielleicht auch weniger auf die eigene Performance konzentrieren kann, dass man sich weniger fokussieren kann. Und dass man vielleicht auch ein bisschen verblendet ist, im Sinne von, ah ja, komm, ich habe das schon mal gemacht. Ja.
Wird schon schief gehen. Wobei ich bei Sam Laidlaw schon sagen muss, dass er eher noch mehr dafür tut, dass diese Aufmerksamkeit für ihn noch größer wird, was unter Umständen den Effekt, den du gerade beschreibst, noch verstärkt. Er nicht zu den Athleten gehört, die sagen, okay, ich habe jetzt gewonnen, aber ich will mich auf meine Arbeit konzentrieren, ich will meinen Titel verteidigen, lass mich mal in Ruhe.
Wenn wir es ganz, ganz krass überzeichnen wollen, dann müssten wir jetzt einfach Laidlaw und Ditlev nebeneinander stellen und sagen, da ist die Rampensau und da ist der eher schüchterne Mann. Und wenn sie eben, ja, wahrscheinlich auch beide gleich gut sind in dem, was sie tun, wirken sie doch ganz anders.
Wobei
und ziehen natürlich auch andere Menschen an und andere Fans.
Ja, wobei man auch sagen kann, dass es ja auch ein Stück weit schon auch auf Patrick zutrifft. Also Patrick ist auch nicht der Athlet, der sich das ganze Jahr hinstellt und für extreme Aufmerksamkeit sorgt durch irgendwelche Social-Media-Posts oder so. Er ist ja tatsächlich auch, und das finde ich auch sehr spannend, und da werden wir am Ende der Saison auch nochmal drüber sprechen. Er ist ja er ist, glaube ich, der einzige Mann, ich bin mir nicht sicher, ob es der einzige Mann ist, aber ich würde sagen, der größte Name, der bei der T100 absolut keine Rolle spielt. Und er hat auch von Anfang an gesagt, er will nicht. Also er möchte den Sieg auf Hawaii. Mhm. Und er hat gezeigt, dass das genau die richtige Strategie war. Also da gibt es noch andere Punkte, die da wahrscheinlich mit reinspielen, aber das sollte man schon sehen. Was ich damit sagen will, ist, Patrick ist auch eher der ruhigere Typ, also auch nicht die Rampensau. So, quasi in der Nacht auf Sonntag ins Ziel kam, da war es schon. Also da brach sich, glaube ich, alles Bahn, was sich da vielleicht auch die letzten 6 Jahre angestaut hat. Und da war er dann schon der sich hat feiern lassen. Zu Recht, völlig zu Recht. Kann da nur jedem empfehlen, mal beim Instagram-Profil zu gucken, was Canyon da für und mit ihm produziert hat. Also sie haben ihm da echt einen Thron gebaut und ich glaube, er hat es sehr genossen, in diesem Thron sitzen zu können. Das fand ich aber mega cool. Ich würde ihn aber eher in Richtung Magnus einsortieren. Also er ist auch der ruhigere und Magnus ist ja auch so einer, von dem hört man das ganze Jahr nichts. Dann kommt er, macht einen Weltrekord und dann taucht er wieder ab und ist im Trainieren so.
Ja, genau. Also natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Typen. Das ist bei den Männern nicht anders als bei den Frauen. Und für manche Leute ist es, manchen Leuten gibt es Energie, wenn sie eben von der Menge sozusagen so gepusht werden und ein bisschen angebetet, klingt jetzt blöd, aber wenn die Leute ihnen zujubeln, und anderen Leuten nimmt es eher Energie, zum Beispiel dann Interviews geben zu müssen oder irgendwelche Selfies zu machen und Unterschriften zu geben, weiß ich was. Also genau, das muss man, glaube ich, im Vorfeld von so einem Rennen immer als Athlet selber wissen und sich kennen und einschätzen, wie sehr muss ich mich abschotten von diesem ganzen Rummel. Haben wir ja auch letztes Jahr gesehen bei Lucy Charles, die war ja eigentlich quasi gar nicht verfügbar für die Medien und hat dann endlich diesen Durchbruch geschafft, obwohl sie ja eigentlich ein sehr extrovertierter Typ ist, was ja auch in ihren YouTube-Videos deutlich wird. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich denke, wir haben klar gemacht, es gibt unterschiedliche Menschen, Typen, und das bedeutet nicht, dass der eine mehr kann oder besser seine Leistung abrufen kann oder nicht, sondern ja, an dem einen Tag geht es dann darum, mit dem, was man hat an diesem Tag, umzugehen und auch manchmal Rückschläge hinzunehmen oder Geduld zu haben, wenn jemand anders meinetwegen vorprescht und zu gucken, dass man bei sich bleibt und sich nicht irgendwie dazu verleiten lässt, dann beispielsweise zu überpacen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie das in Zukunft weitergeht, weil zum Beispiel Magnus ja dieses Jahr mit seinem zweiten Platz, der auch gar nicht so sicher war, also auch wenn er hoch gehandelt wurde, ich meine, ja klar, wer einen neuen Weltrekord aufstellt beim Challenge, der ist da auch prädestiniert für, aber dass er jetzt quasi auf den zweiten Platz kam, ist für ihn ein Sieg. Ich glaube, er ist auch sehr zufrieden. Er hat jedenfalls hinterher, klar, ich meine, gewinnen ist immer schöner, aber er sieht das total analytisch. Er hatte wohl auch ziemlich Probleme im Rennen und ja, hatte wohl auch schon so den einen oder anderen Moment, wo er drüber nachgedacht hat, vielleicht nicht mehr weiterzumachen, und ist dann doch noch Zweiter geworden. Ich glaube, der gehört zu denen, der da sehr viel auch mitgenommen hat dieses Jahr. Und der, glaube ich, auch genau das, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, der auch genau das quasi umsetzt und nutzt, um im nächsten Jahr noch besser zu werden. Also ich glaube, da wächst eine große Konkurrenz für Patrick, falls er sich entscheiden sollte, noch den vierten Titel zu jagen. Das ist ja auch so eine Sache. Aber ich fand's extrem spannend, jetzt um auch mal auf den Rennverlauf zu gehen. Ich fand es schon in dem Moment extrem spannend, wo klar war, dass Patrick extrem weit vorne aus dem Wasser kommt. Das war so, ich glaube, er ist als Dritter aus dem Wasser gekommen. Und das war schon so ein Moment, wo man eigentlich aufhorchen musste.
Ja, also soweit ich weiß, war es der Vierte, aber das macht er jetzt tut ja nichts zur Sache. Das waren wenige Sekunden, die eben Abstand waren zum Ersten.
Stimmt,
also
Vierter,
der schnellste Schwimmer war Menno Kohlhaas, das ist ein Niederländer. Der hat, glaube ich, letztes Jahr Challenge Almere gewonnen, oder war das nicht der?
Ja, genau, der ist halbtot ins Ziel gewatschelt. Da hat ihn, glaube ich, noch einer in Richtung Ziellinie irgendwie getragen, dass er da noch selber hinkommt.
Genau.
Und dann,
aber ja, der scheint auf jeden Fall ein guter Schwimmer zu sein. Der hat 47 Minuten 2 Sekunden gebraucht, war damit aber nicht der schnellste Schwimmer überhaupt, sondern das war ein Age-Grouper aus Australien. Der hat irgendwie 45 Minuten und 43 Sekunden gebraucht.
Worüber sich Jan Sibbersen nicht freuen wird, weil damit hat er die längste Zeit, die beste Schwimmzeit auf Hawaii gehabt. Ich weiß nicht, wie lange, also das ist über 10 Jahre, war es sicher der beste Schwimmstil.
Nicht so lange, seit 2018 hatte ich nachgeschaut.
Echt?
Ja.
Okay.
Also ja. Die vorherige Zeit oder der vorherige Rekord existiert.
Wir fragen gleich mal bei unserer Assistenz nach, die quasi nebenan am Computer sitzt und sich die Daten anguckt und uns dann immer so ein bisschen Zettel reinreicht.
Also 2018
Jan Sibbersen, tatsächlich.
Und davor 1995 ein gewisser Lars Jorgensen.
Ja. Aber Jan Sibbersen hat auch die viertbeste Zeit von 2003. Also er war schon öfters schwimmen da. Egal. Die Bestzeit ist jetzt weg. Ja, die hat jetzt einen Australier.
Nur kurz zur Info, wer ist Jan Sibbersen? Warum muss man den kennen?
Ja, also wer den nicht kennt, hat von Sailfish noch nie gehört.
Ja, genau. Also er kann nicht nur schwimmen, er kann auch gute Neoprenanzüge produzieren sozusagen.
Ja.
Und hat damit eigentlich ja auch die beste Werbung für sein eigenes Produkt.
Ja, so das geschaffen. Ist immer ganz praktisch. Genau.
Ja, aber wo waren wir stehen geblieben? Da einer der Age Grouper war sogar noch schneller als ein Profi.
Ja, aber es ging darum, dass Patrick so früh aus dem Wasser kam. Und das sagt er auch selber dazu, das wäre ein wunderbares Gefühl gewesen, weil das bedeutet, man kommt nicht aus dem Wasser und denkt, oh Gott, man muss allen hinterherlaufen, sondern es war so eine gute Ausgangsposition, die, und ich glaube, das war das große Geheimnis bei Patrick dieses Jahr, das war ein sehr positives Erlebnis, so früh aus dem Wasser zu kommen, nicht den Druck zu haben, sondern zu wissen, okay, ich bin eigentlich genau da, wo ich sein will. Er sagte, naja, wenn Plan A aufgeht, dann ist halt ein tolles Gefühl und es gibt einem halt Selbstvertrauen und ein positives Mindset für den Rest, der da noch kommt. Mhm. Und das war aber für Außenstehende schon, also für mich war das gleich so, oh, guck mal, so, weil das ist eine gute Ausgangsposition und vielleicht täusche ich mich da auch ein bisschen, aber ich habe Patrick nie als so guten Schwimmer wahrgenommen. Deswegen, fand ich das schon toll.
Ja, also soweit ich weiß, ist Sam Laidlaw auf jeden Fall normalerweise der bessere Schwimmer und in diesem Fall ja auch der Menno Kohlhaas.
Sam Laidlaw war auch der bessere Schwimmer. Er kam ja auch vor Patrick aus dem Wasser, genau. Aber nicht viel.
Korrekt, aber ich denke, bei Patrick ist es halt so, er liebt es Laufen und er kann es auch am besten. Und wenn er Triathlon sich aussuchen dürfte, dann würde er nur laufen.
Ja, hat er ja selber gesagt. Es gab da eine Umfrage, seine Idealvorstellung von Triathlon wären Laufen, Laufen, Laufen.
Korrekt, genau. Und ich denke, da kommt ihm halt einfach auch seine Figur sehr entgegen. Er ist klein und er wiegt nicht viel. Und das ist natürlich für einen Läufer auch ideal. Also jedenfalls für einen Langstreckenläufer.
Er hat aber einfach auch einen extrem guten Laufstil.
Ja, das hatten wir ja schon. Ja.
Ich will es nur nochmal erwähnen. Es reicht nicht, klein zu sein.
Nee, definitiv nicht. Aber
und so klein ist er gar nicht. Er ist 1,76 groß. Ich finde nicht, dass das so klein ist.
Okay, da könnten wir uns jetzt drüber streiten.
Ja, ja, ja.
Ich komme aus Norddeutschland und ich bin größere Männer gewöhnt, aber nein.
Ja, aber ich meine, er ist nicht unter 1,70 groß. Also es würde ja auch noch viel kleiner gehen, ne? So muss man dazu sagen.
Ja, vielleicht so in Südeuropa oder so.
Ja, ja, bei euch in Norddeutschland gibt es keine so. Da ist es einfach nicht möglich.
Sorry.
Ja, nein, alles gut. Ich wollte das nur erwähnen.
In meiner Familie leben jedenfalls immer alle auf großem Fuß und sind mindestens 1,82.
Ja, ja, so ist das.
Aber gut, ja. Egal. Was aber noch vielleicht wichtiger war, was das Schwimmen anging, war, dass ganz, ganz viele von Quallen gestochen wurden und Patrick Lange wohl sogar ins Gesicht. Also das hat man auch gesehen.
Ja, Magnus Detlef sagte, als er ihn gesehen hat im Ziel, hat er gedacht, jemand hätte Patrick ins Gesicht geschlagen. So hätte er wohl ausgesehen.
Ja, ja, das gibt ja diese allergischen Reaktionen durch diesen Stich. Oder auf jeden Fall gibt es dann Hautrötungen. Ich habe neulich, als ich im Mittelmeer versucht habe zu schwimmen, auch gleich zwei Quallenstiche bekommen. Und das ist unangenehm. Es piekst ein bisschen und es tut dann auch noch länger etwas weh. Aber im Gesicht ist es, glaube ich, besonders unangenehm.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dementsprechend, ja, Hut ab. Wie gesagt, er war nicht der Einzige. Es wurden wohl alle Pros, die da ins Wasser gegangen sind, am Anfang erstmal gestochen.
Alle,
und dann
scheinbar
hatten vielleicht die Age-Grouper ihre Ruhe.
Ja,
aber,
ja, hoffentlich. Aber es war wohl tatsächlich, als hätten sich alle Quallen im Umkreis verabredet, so scheinbar die 10 Top-Profis, die vorgestellt wurden, wenn die ins Wasser gehen, sind wir alle da und dann wurden die wohl wirklich alle gestochen.
Ja, korrekt. Also das mit den Quallen kennen wir ja schon, das war bei Daniela Rief vor einiger Zeit auch schon so.
Ja.
Und dann hat sie auch gewonnen. Also
vielleicht
ist
es auch
zumindest kein schlechtes Omen.
Auf jeden Fall, naja, man könnte jetzt hier sagen, da alle, also die Top 10 alle gestochen wurden, war es vielleicht dann doch kein Vorteil für irgendjemand, vielleicht immer der mit dem schlimmsten Stich, also Patrick im Gesicht, der hat dann quasi den Sieg verdient. Vielleicht war das das Geschenk der Insel. Patrick ist ja da schon einer, der dem auch sehr emotional verbunden ist. Er hat auch viel über seine Mutter dann gesprochen. Das ist halt so ein bisschen spirituell dann auch, wo er gemeint hat, die hätte ihn, für ihn wäre vom Gefühl her die auf der Laufstrecke halt einfach plötzlich da gewesen und das hätte ihm super Energie gegeben. So, also deswegen, vielleicht war der Quallenboost das Geschenk der Insel für Patrick. Ist egal, er hat gewonnen. Es hat ihm also scheinbar nicht so viel ausgemacht.
Ja, genau. Wenn wir uns die Bestzeiten angucken, ich finde das immer sehr lustig, wie man die Bestzeit zum Beispiel in der Wechselzone gewinnen kann. Also das wird halt auch unter anderem aufgeführt. Bei der PTO gibt es so eine schöne Tabelle, wo man sehen kann, wer eben in T1 und T2 am schnellsten war. Gut, da kommt es dann irgendwie auch nicht so drauf an. Das sind dann halt wenige Sekunden Unterschied. Aber trotzdem kann man auch da quasi eine Bestzeit aufstellen. Aber natürlich ist es sehr viel relevanter und wichtiger, wie man in den einzelnen Disziplinen performt. Und da haben sich, glaube ich, drei Personen ganz besonders hervorgetan. Menno Kohlhaas haben wir jetzt schon erwähnt. Jetzt geht es quasi zum Radfahren.
Ah, du meinst, also wir reden, ich dachte, du stellst jetzt vor, wer die Zeiten in den Wechselzonen gewonnen hat.
Ja, okay, das kann ich gerne noch
sagen.
Ja, bitte,
das
interessiert
mich jetzt.
Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ein gewisser Kieran Lindars, aber
ja,
der ist Ami, deshalb wird er vielleicht Kieran Lindars ausgesprochen. Ach, weiß ich nicht.
Ja, ist seine Zeit T1 oder was?
T1, 2 Minuten 4 Sekunden.
Okay, ja, da muss man ja auch viel laufen in der Wechselzone da.
Aber das hat wirklich fast keiner so gut hinbekommen. Es gab zwei mit 2:12.
Ja, naja, und die andere T2, wer hat T2 gewonnen? T2
hat Rudy von Burg.
Ah, mit?
Mit 2:02.
Oh ja. Ja, man muss halt viel laufen da auch, ne? Also, das ist schon eine weitläufige Wechselzone.
Ja, wobei ja, nicht schlecht. Eine 2 Minuten Zeit in der Wechselzone finde ich richtig krass.
Ja,
also,
ja,
vor allen Dingen. Überleg mal, in Hamburg hättest du das niemals hinbekommen. Da brauchst du 6 Minuten in der Wechselzone.
Naja, wenn du eine 3:30 auf einen Kilometer läufst, dann kannst du in der Wechselzone in Hamburg schon auch eine schnelle Wechselzeit hinlegen,
okay,
wenn du möchtest.
Allerdings. Ja, und ich meine, natürlich sind die ja auch ihre Handgriffe mehr gewohnt. Oder
sollten sie, ja.
Sind das bereits öfter durchgegangen, hoffentlich. Und die Schuhe sind eingeklickt auf dem Rad und solche Geschichten, sodass man da eben auch ein bisschen Zeit gut machen kann.
Ja.
Aber ja, wichtig ist ja, wie gesagt, Swim, Bike, Run.
Ja, die Fahrradzeit bitte.
Die Fahrradzeit war auch ein Rekord und zwar dieses Mal auch ein Streckenrekord.
Ja.
Nicht nur, also
nicht nur für den einen Tag, sondern
nicht nur für
insgesamt.
Diesen Tag, sondern insgesamt. Unter 4 Stunden hat Sam Laidlow gebraucht, nämlich 3:57:22.
Ja, ziemlich schnell.
Ich muss kurz gucken, wer der nächstschnellere
war. Das kann man gucken. Bei den schnellsten Radzeiten, die es beim Ironman auf Hawaii jemals gab. Weil, also es gibt eine Auflistung, die 10 schnellsten Zeiten über die Radstrecke. Und 9 von diesen 10 besten wurden alle dieses Jahr aufgestellt.
Ja, das muss was bedeuten. Also jetzt könnte man natürlich Rätsel raten, woran das liegt. Wahrscheinlich an den nicht vorhandenen Winden.
Ja,
denn die beeinflussen ja so ein Rennen immer ganz krass.
Es waren wohl gute Bedingungen auf dem Rad dieses Jahr. Weil die einzige Bestzeit ist die 2:04:06, die 8 beste Radzeit auf Hawaii ever. Ist von Cam Worth von 2022.
Mhm.
Die 7. beste Radzeit ever auf Hawaii ist von Cam Worth, aber dieses Jahr.
Genau, und ansonsten haben quasi alle Radfahrer bis zum 9. dieses Jahr bessere Zeiten hingelegt als vorher.
Jemals zuvor, ja.
Genau.
Genau. So, also das ist schon sehr beeindruckend. Das zeigt dann aber auch eben, dass die Bedingungen auf dem Rad sehr gut waren. Was ich interessant fand, dass dieser Rekord von Laidlow über die Radstrecke gilt, ist nur dann der Fall, wenn er das Rennen auch beendet.
Mhm.
Also wenn man einen quasi Streckenrekord oder einen Disziplinrekord aufstellt, dann wird der nur gewertet, wenn man am Ende auch ins Ziel kommt. Wenn er jetzt nicht ins Ziel gekommen wäre, dann hätte dieser Rekord nicht gezählt.
Genau, dann hätte Leon Chevalier den bekommen. Mit ungefähr 4 Minuten Abstand.
Ja.
Ist auch eine Hammerzeit, also quasi 4:01.
Ja.
Was man sich ja vorher auch kaum vorgestellt hat. Und ich meine, unser Eins, wir als Age Grouper können davon sowieso nur träumen. Jedenfalls, wenn wir jetzt nicht unbedingt Hawaii-Anwärter sind.
Ja.
Ja, aber, also alles ganz schön schnell.
Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da hat sich sowieso sehr viel getan. Und da ist es ja auch sehr interessant, dass wir Patrick Lange hier als Sieger haben dieses Jahr. Auch, und das ist eben auch noch so ein Punkt, mit einem neuen Weltrekord, mit einer Zeit von 7:35:53. Wenn man sich vorstellt, und jetzt muss ich einmal nachgucken, ich glaube, es war 2018, sein Sieg, also seine Titelverteidigung 2018 hat er mit 7:52:39 gemacht. Das war das erste Mal, dass unter 8 Stunden gefinisht wurde auf Hawaii. Und jetzt hat er quasi 6 Jahre später einen neuen Weltrekord aufgestellt, der fast 20 Minuten schneller ist.
Ja, krass. Das macht extrem viel aus. Also gerade diese Radzeit natürlich und die Körner, die dann noch übrig sind fürs Laufen.
Ja.
Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie sehr sich diese Zeiten eben in den letzten 10 Jahren gewandelt haben.
Ja.
Ich habe noch eine interessante Statistik gefunden, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Also ja, schön, 180 Kilometer in 4 Stunden, in Ordnung. Aber was bedeutet das? Das ist eine ungefähr 44 km/h.
Ja.
Und zum Beispiel Menno Kohlhaas, der ja aus dem Wasser als erstes gestiegen ist, hat durchschnittlich 311 Watt getreten.
Ja, also da weiß jeder von uns natürlich, wie lange 311 Watt treten kann.
Genau.
Also die 300 Watt kann ich natürlich auch über 180 Kilometer fahren. Ist überhaupt gar kein Thema.
4 Stunden lang, ja, ja, es ist ja ungefähr
Grundlagentempo,
deine Schwelle.
Grundlagentempo. Nein, ja. Das ist schon krass, ja, klar.
Genau, natürlich muss man bei den Profis auch immer sagen, die fahren ja auch in gewisser Weise taktisch, nicht so wie bei Radrennen, aber sie haben ja durch diesen Abstand von 12 Metern immer noch einen gewissen Vorteil. Und dies Jahr war der Race Ranger, soweit ich weiß, am Start.
Ja.
Aber es gab trotzdem nur 12 Meter Abstand, nicht 20, ne?
Ja, gut, aber es sind ja wenigstens 12 Meter.
Genau.
Das ist halt so eine Diskussion, da kann man über ganz viel sprechen. Also ich habe jetzt auch, es war ja auch so, ne, Laidlaw vorne, Motorrad nicht vor ihm, was ja schon mal gut anzurechnen ist, weil das war ja teilweise eben auch ein Thema, das auf Nizza da in Nizza ja, diskutiert wurde oder wo viele dann quasi das mokiert haben, dass da Führende so super viel Windschatten haben durch Motorräder. Das war jetzt nicht mehr ganz so auf Hawaii, aber Motorrad an der Seite, wenn Seitenwind kommt, ist das auch ein Vorteil. Also du hast quasi dann vorne einen Vorteil und wenn du in der Gruppe fährst, hast du ja auch einfach nur einen mentalen Vorteil. Also da ist natürlich immer noch irgendwie eine Auswirkung über einen Windschatten, aber ich glaube, viel wichtiger ist, wenn du vorne fährst, dann hast du ja sowieso quasi das Positive, geil, ich bin Erster. Aber wenn du alleine zwischendrin irgendwo fährst, dann ist, glaube ich, das Harte, dass du da alleine fahren musst und nicht nur oder nicht so sehr vielleicht, dass du irgendein bisschen Windschatten hast.
Ja, also ich glaube, man darf das nicht zu positiv bewerten. Wenn man vorne fährt, dann weiß man ja auch nicht, wie weit sind die anderen hinter mir. Das sieht man ja erst am Wendepunkt und kann dann irgendwie einschätzen, ah, okay, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, was auch immer. Und bis dahin muss man erstmal ganz schön strampeln.
Nee, also Profis haben, glaube ich, genug Helfer an der Strecke, die Zwischenzeiten durchgeben. Also die sind da schon immer recht gut informiert, würde ich. Also wenn du da nicht gut informiert bist, dann macht dein Team keine gute Arbeit.
Ja, aber ich meine, es kostet ja auch immer ein kleines bisschen was, da ein paar Leute mit rüberzunehmen. Und dementsprechend hat ja keiner irgendwie 10 Menschen an verschiedenen Punkten. Und man darf ja auch nicht an jeder Stelle quasi coachen.
Nee, also, nee, es geht ja nicht, es geht ja, also du darfst schon an jeder Stelle coachen.
Soweit ich weiß, ich hatte gesehen, es gab eine Zone, wo alle Coaches standen und ihren Athleten die Zeiten durchgegeben haben.
Ja,
und
das weil es da gut möglich war. Du darfst ja nur nicht mitlaufen. Also es kann ja immer jemand an der Strecke stehen und dir Zwischenzeiten zurufen.
Ja.
Und ich weiß zum Beispiel, bei Lucy war es letztes Jahr wohl auch so, dass das Team von Canyon da positioniert war irgendwo und die auch dafür gesorgt haben, dass sie da noch auch mal Motivation mitbekommt und so. Und wenn du dir jetzt anguckst, wenn halt so ein Athlet 4, 5 Sponsoren hat, die alle vor Ort sind, dann hast du da schon ein gutes Netzwerk.
Trotzdem sind, sage ich mal, 4, 5 Punkte auf 180 Kilometern doch sehr viel weniger als permanent seine Wattwerte zu sehen und permanent auf dem Bildschirm zu sehen, ich bin so und so viel besser als die anderen.
Das ist ja auch in Ordnung. Ich sage nur, es ist nicht so, dass du da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, dass du da im Niemandsland irgendwo fährst und keine Ahnung hast. Das meine ich einfach. Also, dass du schon irgendwo Informationen kriegst, wie viel Vorsprung hast du denn. Auf der anderen Seite musst du ja deine Wattwerte sowieso fahren, wie es geht, weil. Oder man fährt halt zu hohe Wattwerte und kann dann eben den Marathon nicht entsprechend zu Ende laufen. Das haben wir ja eben auch gesehen. Ich glaube, da müsste man mittlerweile relativ gut informiert sein. Und da musst du ja vorher absprechen, wo steht jemand, wo kriege ich Zwischenzeiten und, und.
Also ich habe sehr viel in den Kommentarspalten bei YouTube mitgelesen.
Ja, ja.
Und da hieß es immer, Mann, ist ja unglaublich, wie wenig Infos man hier bekommt. Und warum können die das denn nicht machen wie bei der Tour de France, wo man immer ein schönes Tableau hat und alles ganz genau aufgelistet wird. Und überhaupt ist das alles so steinzeitmäßig hier. Ich jetzt nicht so. Ich fand insgesamt den Livestream sogar besser als sonst. Also es waren weniger Werbungsunterbrechungen.
Den Livestream von Ironman.
Genau.
Nur, dass wir das dazu sagen. So.
Wir konnten leider aus dem Ausland nicht aufs ZDF zugreifen oder diese Übertragung schauen.
Das ZDF
schauen.
War in Frankreich gesperrt, weil wir waren ja noch auf dem Rückweg vom S-Grail.
Genau, deshalb haben wir uns mit YouTube und Ironman begnügt und waren aber auch eigentlich gar nicht so, also wir waren positiv überrascht. Ja, Jan war auch als Experte dabei. Und wie gesagt, die Werbeunterbrechungen waren ungefähr nur noch alle 10 Minuten und nicht alle 3 Minuten.
Ja, sonst. Vor allen Dingen auch dieses Interview mit Jan wurde gar nicht unterbrochen. Also er hat eine Viertelstunde, haben da mit, ich glaube, Craig Welch ist da immer noch mit dabei. Die beiden haben da eine Rennanalyse gemacht, ich glaube, eine Viertelstunde ohne Werbung. Also das fand ich extrem gut. Man muss natürlich auf der anderen Seite halt einfach auch sehen, Iron Man macht dann einen Livestream, der kostet uns gar nichts. Wir können es alle gucken. Und dann ist irgendwie auch klar, dass da Werbung kommen muss. Es war mir teilweise auch zu viel in der Vergangenheit, aber jetzt, da habe ich es eigentlich nicht so als so negativ empfunden. Und
stimmt.
Vor allen Dingen hatten sie einen Splitscreen in der Werbung. Also man konnte dann schon immer ein bisschen Rennen sehen, wenn da Werbung kam. Ich möchte aber einmal noch ganz kurz zurück. Wir waren ja bei Bestzeiten.
Ja, sorry.
Und uns fehlt das Laufen noch.
Also da bist
es gab
du schon.
Ja, wir hatten ja gerade Sam Laidlaw, die 3:57:22.
Ja.
Wer das Rennen gesehen hat, weiß, dass er nicht die Bestzeit auf Marathon aufgestellt hat.
Nee, in dem Fall nicht.
Nee, der Marathon war nicht der Freund vom Sam. kann man natürlich auch nur so ein bisschen spekulieren, was da der Grund war. Wahrscheinlich ein bisschen zu hart Fahrrad gefahren. Er sah dann finde ich recht früh auf Marathon nicht mehr gut aus, nicht mehr dynamisch.
Er ist ja schon gegangen an den Verpflegungsstationen, als Patrick da schon vorbeigezogen ist. Also
er ist schon gegangen, da ist Patrick noch nicht an ihm vorbeigezogen.
Ja,
also,
genau, da hat Patrick ihn noch nicht gesehen quasi.
So rum, ja.
Und da ging es dem Sam schon sehr, sehr schlecht. Du wolltest jetzt die Bestzeit wissen oder was?
Ja,
war
also tatsächlich hat Patrick den besten Marathon hingelegt. 2024 mit einer 2:37:34, wo man ja jetzt, und ich entschuldige, es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau und ich will da gar nicht irgendwie was kritisieren, aber das ist ja für Patrick fast schon eine schlechte Marathonzeit. Man hofft ja immer, dass er es mal unter 2:30 schafft. Es war aber scheinbar gar nicht nötig, dass er jetzt irgendwie an die 2:30 ranläuft und ich glaube, es ist ihm auch kackegal. Er hat die Aufholjagd war unglaublich. Also das ist ja, auch die Kommentatoren, gerade wir haben dann ZDF noch nachgeschaut, in Vorbereitung hier auf die Podcast-Folge, da waren ja schon zwei schwer beeindruckt. Also der hat jetzt 2 Minuten in 6 Kilometern aufgeholt. Also der ist ja teilweise, ist Patrick irgendwie eine halbe Minute schneller gelaufen und hat da einen Abstand von über 9 Minuten in den ersten 15 Kilometern pulverisiert. Also natürlich arbeitet dann der Vordere, wenn er geht, ganz stark auch für Platz 2. Also Patrick, es war nicht nur Patricks Leistung, sondern auch, dass Laidlaw eben ein bisschen eingebrochen ist. Aber das war schon extrem krass, wie er da vorbeigedonnert ist. Und ich muss das hier einfach sagen, weil ich es extrem wichtig finde, weil das auch für mich sowas ist, was den Triathlon ausmacht. Patrick hat ganz viele auch nochmal mit motiviert. Also er hat tatsächlich auch Sam Laidlaw noch einen Klaps mitgegeben und hat es auch bei anderen gemacht, die er vorher überholt hat, weil er ist ja irgendwie auf Platz 9, glaube ich, auf Platz 15 vom Fahrradfahren irgendwie gekommen.
Ja, Sekunde, das musste man im Ironman-Tracker nochmal nachschauen.
Ja, war, glaube ich, Platz 9 oder so. Ist ja auch egal, also er hat ziemlich viel aufgeholt und donnerte da vorbei und ja, dann war, glaube ich, schon bei Kilometer 16 klar, wenn der Patrick jetzt nicht quasi überhitzt oder in energetisches Problem bekommt, dann ist das Ding geritzt.
Ja, genau. Also da hat ihm natürlich, wie gesagt, sehr stark in die Karten gespielt, dass Sam ein bisschen sich verzockt hat auf dem Rad.
Ja.
Kann natürlich auch immer gut gehen. Und letztes Jahr war es ja auch so, dass der Abstand relativ groß war zwischen beiden und aber Sam nicht eingebrochen ist.
Ja, wobei ich da glaube ich, wenn der Marathon 45 oder 47 Kilometer gehabt hätte, dann hätte Patrick auch letztes Jahr gewonnen, weil einfach, da ist ihm die Strecke ausgegangen, um das dann aufzuholen. Aber ja, du hast recht, da war es halt
anders. Um das nochmal zu ergänzen, also Patrick hat 9:06 Rückstand gehabt beim Start vom Lauf. Er war auf Platz 11 und ist dann eben vorgelaufen auf Platz 1.
Ja.
Das zeigt mal wieder, ja, man darf das Rennen eben noch nicht abschließen oder noch nicht irgendwelche Urteile darüber treffen, wenn der Marathon noch nicht fertig ist.
Ja, ja, aufgeben ist eigentlich keine Option und das hat sich auch bei anderen gezeigt. Also auch Magnus meinte, der war auch relativ weit vorne auf dem Fahrrad und man hat dann beim Wechsel schon gemerkt, dass da was nicht gut ist. Jan Frodeno meinte auch gleich, ja, der hätte sich mehrmals an den Gluteus gefasst. Und Magnus sagte auch, er hätte da Schmerzen gehabt, er hätte auch die letzte Stunde auf dem Rad wäre nur noch quasi Grundlagentempo gefahren, weil es einfach nicht mehr ging. Er musste oft aus der Aero-Position raus, musste sich dehnen und saß dann wohl auch in der Wechselzone und hat kurz mit sich überlegt, ob er eben jetzt aufhört oder nicht. Und hat gesagt, ah, ich laufe jetzt ein bisschen und gucke mal, wie es geht. Und dann war wohl tatsächlich auch der Punkt, er hat dann relativ langsam laufend, jetzt für seine Verhältnisse, relativ langsam laufend noch jemand überholt und dann realisiert, okay, da ist jemand vor ihm und wenn er den überholt, ist er Zweiter. Und dann erstmal hatte sich die Muskulatur irgendwie wieder entspannt und dann war aber auch mental der Schalter wieder umgelegt und dann war Rennmodus und dann lief es wieder. Mhm. Und das ist auch ein ganz tolles, also ich finde es super toll, weil es ist der Magnus ist schon noch ein junger Athlet, der da auch für sich selber viel, glaube ich, gelernt hat. Und der hat halt nicht aufgegeben und er hätte auch, keine Ahnung, 5., 6., 7. oder 10. werden können, aber er ist trotzdem noch Zweiter geworden. Und deswegen, also gerade bei so langen Veranstaltungen, da kann sich so viel verändern und man sollte da nie aufgeben. Und das war gerade bei Magnus, das war so das Paradebeispiel. Aber es gibt auch noch ein paar andere, die überraschend positioniert waren dann in diesem Rennen. Also positiv und negativ.
Möchtest du es ein bisschen weiter ausführen?
Ja, kann ich gerne. Wer mir aufgefallen ist, ist tatsächlich Cameron Wurf. Der gute Mann ist 41, hauptberuflich Rennradfahrer bei einem Radteam. Also Triathlon macht er wohl nur noch als Hobby nebenher. So, also der ist Paris-Roubaix gefahren und noch so ein paar andere Sachen dieses Jahr. Und er ist 7. geworden. Also er ist als 49. aus dem Wasser, also sehr weit hinten, hat sich dann auf dem Fahrrad extrem vorgearbeitet. Fahrradfahren ist auch so seine Stärke, hat dann nochmal einen 2,50er Marathon hingelegt und ist 7. geworden. Ich weiß nicht, wievielte Teilnahme das war, aber Cam Wurf ist auch schon ewig mit dabei.
Ja.
Glaube ich auch der älteste oder einer der ältesten Athleten. Ich gucke das gerade einmal kurz nach. Bin ja mit 41 einer der ältesten Athleten. Und
also bei den Pros.
Bei den Profis natürlich. und das fand ich schon sehr beeindruckend. Was auch echt toll war, der eine oder die andere haben das ja auch schon so ein bisschen mit auf dem Schirm, Jonas Hoffmann war das erste Mal mit auf Hawaii und ist als 16. ins Ziel gekommen und das ist tatsächlich noch eine unter 8-Stunden-Zeit geworden. Der ist mit 7:59:31 ins Ziel gekommen, was für eine Premiere schon echt krass ist.
Ja, das muss man sich überhaupt mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ne? 16 Leute haben es unter 8 Stunden geschafft, ja. Wo das eben vor 6 Jahren ungefähr noch quasi der allerbeste war, der es geschafft hat, ja. Unter 8 Stunden,
ja.
Überhaupt.
Ja.
Also klar, wie gesagt, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, eben dieses diese ganze Windthematik, wie sehr weht der Wind von der Seite, von vorne, von hinten. Auch Wellen spielen natürlich eine Rolle. Und ich denke, das Rennen an sich entwickelt auch noch mal eine eigene Dynamik.
Ja.
Weil man ja zumindest auf dem Rad auch ein kleines bisschen zusammenarbeiten kann, in legalem im legalen Rahmen.
Ja.
Aber ja, es ist unglaublich, was sich da getan hat so in den letzten Jahren.
Ja, aber es ist auch, und das ist so der Punkt, es ist auch unglaublich, wie gut der Junge ist. Ne? Also das muss man auch sehen. Paul Schuster ist 19. geworden, auch Deutscher. Finn Große-Frese, 29. Das ist tatsächlich so ein bisschen schade, aber ich finde es immer noch mit 8:14:48 extrem gutes Ergebnis. Man kann lernen, also da sollte man jetzt auch nicht irgendwie überschätzen, wenn jemand zum ersten Mal da ist, wenn sich da eine Karriere aufbaut, da nimmt man halt auch super Erfahrungswerte mit und der gute Mann läuft immer noch eine 3:12 auf den Marathon, da träume ich noch von. Also bin ich der Letzte, der da irgendwas kritisiert. Was ein bisschen schade war, aber vielleicht auch nicht so verwunderlich. Lionel Sanders ist leider nur 32. geworden. Deswegen haben wir niemanden mit einem hässlichen Laufstil weit vorne gesehen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was da die Zukunft bringt. Wie lange Lionel noch im Game ist. Eben noch in der Recherche gelernt, Christian, der Drache Blumenfeld, ist nur 35. geworden. Der Drache, weil er spuckt. Er spuckt halt kein Feuer. Wir sind es ja jetzt mittlerweile gewohnt von ihm. Irgendwie hat Spucken jetzt beim Iron Man auf Hawaii auch nichts genützt. Was ihm in Frankfurt noch geholfen hat, hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht.
Ja, das ist jetzt natürlich echt ein bisschen makaber. Also ja. In Frankfurt hat man es auch schon gesehen. Da wurden auch sehr lustige Videoschnipsel von ihm gezeigt, wo er eben auf dem Lauf quasi sich übergeben musste, aber einfach mitten im Rennen. Also er hat sich nicht mal an die Seite gestellt und hat dann
langsam gemacht oder angehalten,
sondern es kommt einfach die ganze Kotze aus seinem Mund. Und genauso war es eben auf dem Rad auch. Ich habe einen Tag vorher selber mich mehrmals übergeben müssen und ich hätte mir nicht vorstellen können, das Ganze noch, also währenddessen auch noch hart Rad zu fahren.
Ja.
Es ist schon eine Hammerleistung. Ich meine, er hat auch bis dahin ziemlich gut abgeliefert und war ja auch recht weit vorne. Also ich glaube, er war hinter Magnus Ditlev außerhalb der großen Gruppe.
Also vor der großen Gruppe noch, ja.
Genau, also es kam natürlich Leitlof, dann kam lange nix, dann kam Ditlev, dann kam
Blumenfeld.
Dann kam Blumenfeld, die hatten sich beide aus der Gruppe rausgearbeitet und dann kamen eben, keine Ahnung, 19 Leute hintereinander weg.
Ja.
Und bis dahin sah es ja gut aus, außer dass man eben immer, wenn man Christian Blumenfeld sieht, so ein bisschen denkt, oh krass, der will dann hinterher noch einen Marathon laufen. Aber ich glaube, das liegt irgendwie an der Perspektive oder an der Kameraführung. Wenn er läuft, sieht er irgendwie nicht so bullig aus wie auf dem Rad. Irgendwas machen die da, dass das irgendwie
aber
noch viel schlimmer aussieht,
ist schon ein bulliger, als es eigentlich ist. Er ist schon ein bulliger Typ. Wir haben ihn ja in Frankfurt auch gesehen und ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Die Diskussion kann ich nicht nachvollziehen. Er ist bullig, er hat halt die Statur, die kriegt er nicht weg. Er sieht halt muskulös aus. Ich würde sagen, er ist halt der Türsteher unter den Profi-Triathleten. Wenn man ihn dann auch so normal sieht, in normaler Kleidung, dann sieht das gar nicht so aus.
Also,
und das ist auch, ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Und er hat ja bewiesen, dass er schnell sein kann damit.
Ja, also es wirkt immer sehr viel krasser, als es, glaube ich, in Wirklichkeit ist. Er hat starke Oberschenkel, definitiv, aber er hat nicht so kräftige Oberarme. Und für mich wirkt sein Korso irgendwie so, als ob er da extrem viel Luft drin hätte oder weiß ich nicht was. Das kam in der Kommentarspalte auch irgendwie so der Witz, er hätte ja zwei Lungen oder irgendwie sowas, weshalb er so einen großen Körper hätte.
Vielleicht, ja.
Würde vielleicht auch ein bisschen dafür sprechen, warum er an manchen Stellen so gut ist.
Vielleicht hat er auch zwei Mägen und kann deswegen so viel Energie aufnehmen. Und,
wie auch immer. Also,
da werden wir mal genauer mit ihm reden müssen, wenn wir die Möglichkeit haben.
Aber wir wissen ja, man kann mit sehr vielen verschiedenen Körperformen sehr, sehr gut performen.
Ja, weil Patrick und Jan sind ja jetzt auch nicht dieselbe Körpergröße.
Nee, aber sie sind ungefähr beide ein Strich in der Landschaft.
Bei Jan sieht es halt mehr nach Strich aus, weil er halt auch größer ist. So.
Ja, ich wollte nur sagen, klar, der Blumenfeld muss mehr Gewicht wahrscheinlich mit sich rumschleppen. Auf dem Rad ist es aber normalerweise von Vorteil.
Ja, müsste man das Gewicht mal nachgucken, haben wir jetzt im Vorfeld nicht gemacht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er Probleme hatte halt mit Magen. Ich weiß nicht, ob es dann daran lag, dass er zu viel zugeführt hat, dann zu viel verloren hat, das dann nicht mehr reinbekommen hat. Es gibt beim GTN ein ausführliches Interview mit ihm und das finde ich extrem gut, man muss sich vielleicht auch mit Ansagen, die er eben gerne macht, oder auch mit so Dingen, also dass man sagt, okay, ich will jetzt Olympia gewinnen, danach richte ich jetzt mein Training aus, dann wird es mit Olympia nichts. Dann noch zwischendrin kurz mal sagen, man würde gerne Tour de France gewinnen, die man dann doch nicht gewinnen will. Dann in Frankfurt so ein Ding abliefern und dann, sagen wir mal, so wenig gut zu performen auf Hawaii und sich danach in ein Interview zu stellen und Rede und Antwort zu stehen, das finde ich ist schon, ja, vielleicht ist es auch naiv, aber viele würden es vielleicht nicht tun. Und er ist da, glaube ich, schon ein Stück weit offen. Was auch immer ihn zum Drachen gemacht hat auf Hawaii, hat dafür gesorgt, dass er tatsächlich eine 3:32 beim Marathon hingelegt hat und damit wurde Christian Blumenfeld 35. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht die Position, die er gerne gehabt hätte.
Ja, aber auch er ist ja noch einer der Jüngeren, von dem man vielleicht in ein paar Jahren immer noch was erleben kann. Und ja, es ist natürlich eine ziemlich krasse Ansage zu behaupten, ja, ich mache jetzt Olympia und danach gewinne ich gleich am besten noch im selben Jahr den Ironman Hawaii.
Ja.
Da hat er jetzt vielleicht gemerkt, dass das so einfach doch nicht ist.
Ja.
Und dass es eben auch Jan Frodeno einige Jahre gekostet hat oder dass er da eine längere Zeit für gebraucht hat. Und vielleicht hat er jetzt quasi so die gewisse Demut vor diesem Rennen,
ja,
dass er beim nächsten Mal anders da rangeht. Aber trotzdem, ja, muss man ihm zugutehalten, dass er das zu Ende gebracht hat, weil es gibt ja auch Leute, die dann einfach nicht finishen. Also ich finde, es ist top, wenn man sowas beendet, auch wenn die Bedingungen nicht so gut sind oder,
ja,
auch wenn man einbricht.
Ja.
Und das, finde ich, hat auch Laidlaw wirklich gezeigt, dass, ja, man zwar einbrechen kann, aber man kann trotzdem finishen und quasi alles rausholen, was irgendwie noch geht. Und das sorgt bei mir immer eher dafür, dass die Leute dann Respekt bekommen und nicht, dass sie irgendwie mal 2 oder 5 oder 10 oder 50 Minuten oder von mir aus auch 3 Stunden ganz vorne fahren.
Ja,
ja, sondern eher dieses, okay, ich habe mitbekommen, dieses Rennen läuft doch ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe was riskiert. Und ich habe trotzdem nicht aufgegeben. So, das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste.
Ja, ja, ich glaube auch. Und das ja, rechne ich auch jedem groß an, also auch einem Christian Blumenfeld, dass man so eine Leistung dann zu Ende macht, dass man da trotzdem nicht aufgibt. Das finde ich extrem wichtig. Das ist auch was, was unseren Sport auszeichnet, was ich an unserem Sport auch mag. Ich möchte aber trotzdem auch nochmal Gustav Iden erwähnen, der tatsächlich nicht gefinisht hat. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber dass er überhaupt an den Start gehen konnte, fand ich toll für ihn. Er war ja lange verletzt, hatte da lange auch Probleme. Auch im Privat war da einiges nicht so schön. Dass er überhaupt dabei war, fand ich toll. Freut mich dann auch für so einen Athleten. Und er war ja bei weitem nicht der Einzige, der nicht ins Ziel gekommen ist. Aber ja, ich finde interessant, wie dann sich dieses Feld doch verändert hat, wie sich da Positionen verschieben, ja, obwohl das Rennen ja jetzt mit knapp 7,5 Stunden doch nicht mehr so lange dauert wie früher, da trotzdem noch extrem viel passieren kann und ja, sich da doch auch der ein oder andere Athlet fängt und dann doch gut ins Ziel kommt oder besser und dann auch wie Rudi von Berg einfach auf dem 3. Platz kommt und ja, sich da so ein bisschen vorgearbeitet hat, dann auch durchs Rennen quasi.
Mhm. Ja, und wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufdröseln, wie viel Geld es denn dann dafür gab, weil man macht das ja nicht nur für Ruhm und Ehre. Bei Ironman springt auch immer noch ein kleines bisschen was bei raus. Mhm. Soll ich kurz mal
ja, die vielleicht Zahlen die Top 3?
Genau, also der 1. Platz bekommt 125.000 natürlich US-Dollar, der 2. 65.000 und der 3. 45.000 und dann wird das eben immer weiter runter reduziert bis Platz 15. Der kriegt dann nur noch 3.000 US-Dollar und Jonas Hoffmann auf Platz 16
geht leider leer aus an dieser Stelle.
Aber interessant ist ja auch immer, man bekommt ja nicht nur für dieses eine Rennen Geld, sondern potenziell, wenn man bei der Ironman Series, Pro Series mitmacht und 5 Rennen einreicht, wovon eben 3 Langdistanzen sein sollen oder maximal sein können, dann hat man ja auch nochmal eine Chance auf einen Gewinn.
Ja.
Und da steht zumindest Patrick Lange gerade ganz
weit oben. Ja. Ich glaube, Patricks Plan ist da ganz gut aufgegangen. Es gibt noch 2 Rennen. Das ist einmal, ich weiß es nicht mehr, Ist auf jeden Fall einmal die 73-WM, die da noch mit reinzählt. Und dann gibt es noch ein Rennen.
Ich glaube, Australien ist noch.
Ja, da gibt es auf jeden Fall noch ein zweites. Und da muss man mal schauen, inwieweit Patrick da quasi noch vom Thron gestoßen werden kann. Aber er ist ganz oben und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil es natürlich für den Sieg auf Hawaii schon extrem viele Punkte gibt.
Ja, genau. Zu Recht natürlich auch. Kann man sich ja auch drüber streiten, so ist jetzt Nizza eine richtige Weltmeisterschaft oder nicht und ist das ebenbürtig.
Das ist aber für eine andere Podcast-Folge ein Thema.
Ja, genau. Also ich glaube, diese ganzen Rivalitäten zwischen Ironman und PTO und dann gibt es ja eigentlich auch noch andere Rennserien oder kleinere Konkurrenten, sage ich mal. Das können wir vielleicht wann anders nochmal beleuchten.
Ja, machen wir auch. Ich glaube, Patrick hat da auch viel für die Kasse getan.
Jetzt. Für die Familienkasse.
Ja, für die Familienkasse.
Für die Urlaubskasse.
Vielleicht steht ja bei den beiden irgendwann auch mal Nachwuchs an und für da sollte man vielleicht ein bisschen Geld auf die Seite legen.
Uff.
Ja, ist ja, wäre ja eine Möglichkeit.
Ne?
Ja, also habe ich auch gehört, das kann teuer werden. Auf jeden Fall hat Patrick da viel getan. Er hat jetzt gleichgezogen mit Jan Frodeno und ich bin gespannt, ob er versucht, da noch einen draufzusetzen. Er hätte die Zeit noch. Ich glaube, er ist gut in Form. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Und jetzt wird die Folge doch noch mal ein bisschen länger. Mit dem neuen Trainer kann sich auch fürs nächste Jahr noch einiges verändern.
Und, oh ja, absolut.
Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass 8 Wochen neuer Trainer plötzlich neue Leistungen entwickelt durch irgendwelche Intervalleinheiten, die VO2 Max extrem in die Höhe treiben. Nein, das ist natürlich nicht so. Was ein neuer Trainer oder was ein anderer Trainer halt machen kann oder andere Einflüsse im Umfeld, das kann halt im Bereich Mindset noch einiges verändern. Und da
jedenfalls
hat man,
auf dem Niveau.
Ja, ja. Nee, auch auf jedem Niveau kann das vom Mindset was verändern, aber das kann halt gerade auf dem Niveau große Auswirkungen haben. Und einer der Punkte war wohl tatsächlich, dass man Patrick halt auch klar gemacht hat, du bist nicht zu alt. Also es gibt genug andere, die in deinem Alter auch noch Weltmeister geworden sind. So, ich glaube, das kann man natürlich schlecht sagen und ich will da auch nicht irgendwie vorgreifen oder irgendjemand in schlechtes Licht rücken, aber ich könnte mir vorstellen, dass der neue Trainer einfach mental und vielleicht auch, was die Abläufe vor dem Rennen angeht, einen guten Job gemacht hat und Patrick da einfach mit einer guten Laune auf die Strecke gebracht hat.
Mhm. Ja, genau, also bei Patrick weiß man ja, er hatte schon auf jeden Fall mal einen Trainer, der eher mit, sag ich mal, negativen Methoden gearbeitet hat, im Sinne von, du schaffst es eh nicht, um ihn anzustacheln.
Ja.
Und ich glaube, das war eher kontraproduktiv, auch wenn Patrick zu dem Zeitpunkt schon erfolgreich war und ja auch schon Hawaii gewonnen hat, aber dann eben gewechselt hat. Und ja, genau, also dieser Trainerwechsel spielt, denke ich, auch eine Rolle hier in dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Und ja, auch wie es den anderen Athleten ergeht oder was da in der nächsten Saison kommt. Jetzt haben wir ja mehr oder weniger schon fast alle Rennen gesehen.
Ja.
Wir sollten vielleicht am Ende des Jahres noch mal was zur PTO sagen oder so unsere 5 Cent dazu abgeben.
Ja, vor allen Dingen auch auf dem Hintergrund, dass man jetzt sieht, dass es vielleicht gar kein schlechter Schachzug war, sich auf die Ironman WM zu fokussieren. Weil es gibt natürlich auch Namen, Menno Kohlhaas war ja auch schon bei der T100 dabei. Da ist halt die Frage, inwieweit, und das haben wir eingangs, also Anfang des Jahres, und da kann man vielleicht mal ein paar Podcast-Folgen zurückgehen und wenn man das jetzt noch nicht gemacht hat, sowieso unseren Podcast abonnieren, weil dann ist man eben immer da mit im Gespräch, in den Diskussionen mit drin und up to date. Da haben wir ja schon gesagt, naja, die Belastung wird halt viel höher mit 8, jetzt sind es halt nur 7 Rennen, wovon man 5 machen muss. Also inwieweit das vielleicht Patrick auch den Sieg ermöglicht hat, beziehungsweise anderen Leuten eben dann den Sieg auch verbaut hat.
Ja, also ich glaube, bei Lucy Charles Barkley kann man ganz klar sagen, dass es sich eher gerecht hat, dass sie sich dann doch für die T100 entschieden hat.
Würde ich auch sagen, ja.
Aber ja, gut, sie hat auch noch ein bisschen mehr Zeit und insofern ist es vielleicht auch nicht so dramatisch. Aber wenn man eben, wenn es eben drauf ankommt, dann muss in einer Saison alles irgendwie stimmen und dann dürfen wir eben keine Verletzungen dazwischen kommen. Und ich möchte auch noch sagen, klar, abonnieren ist wichtig, aber auch eine Bewertung oder einfach positives Feedback bringen gute Karma-Punkte. Und was noch Karma-Punkte bringt, ist eine Kaffeespende. Wir haben wieder eine bekommen, eine wirklich sehr großzügige. Vielen lieben Dank, liebe Barbara. Da konnten wir uns den Urlaub ein bisschen versüßen mit ganz viel Eis.
Ja, ja genau. Das Eis an der Costa Brava ist nicht günstig.
Das stimmt allerdings, ja.
Aber dafür haben wir auch guten Kaffee bei La Comuna genießen dürfen. Mein Spanisch ist nicht gut genug, aber vielen Dank auch an die Crew. Die haben uns wieder super versorgt.
Ja, muchas gracias, kriege ich gerade noch so hin.
Ja, das stimmt, das kriegen wir noch hin. Und ich hatte gerade noch eine Sache auf dem Schirm. Vielen Dank auch für alle, die abgestimmt haben bei der Umfrage wegen einer Podcast-Folge zur Trainersoftware für den Rollentrainer. Es wird die Folge geben. Das ist auch nochmal ein Grund, hier ein Abo dazulassen. Dann kriegt man die Folge mit. Sie kommt nicht nächste Woche. Das ist schon mal gesagt. Es dauert noch ein bisschen, aber sie kommt. Und dann kriegt ihr da ein paar Infos von uns, was wir für gut erachtet haben oder was ihr euch am besten sparen könnt.
Ja, genau.
Ja.
Weil natürlich gehen solche Abos wie Netflix und so weiter auch ganz schön ins Geld. Und da muss man sich selbst als Triathlet, der ja in der Regel gut betucht ist, überlegen, ob man das eine oder andere Abo sich vielleicht spart.
Ja, also man muss es als gut betuchter Triathlet natürlich nicht machen, aber wenn man sich das Abo spart und dafür vielleicht an anderer Stelle besser investieren kann und geilere Laufschuhe bekommt, na, dann ist der Tipp natürlich schon sehr gut, wo man an dieser Ecke sparen kann. Deswegen, wir schauen uns Trainersoftware an. Wir sind da auch schon ein bisschen dabei. Lotte hat ein bisschen Vorsprung oder vielleicht auch die besseren Erfahrungen. Das gibt's dann eben in dieser Folge.
Ja, ich glaube, ich muss noch zweimal die Strecke von Zell am See fahren.
Ja, genau. Und ich muss noch,
um das vergleichen zu können.
Und ich muss noch zweimal versuchen, ob Full Gas bei mir funktioniert. Aber eben die Erfahrungen, die gibt's dann demnächst im Podcast. Ich glaube, wir sind durch mit Hawaii. War wieder ein unglaubliches Rennen. Die Insel enttäuscht nicht. War schön. Fand ich toll. Hat Spaß gemacht. Unglaublich, was der Patrick da gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch hier nochmal.
Und ja, genau. Und absolut. Je mehr Hörer wir haben, umso mehr können wir dann auch gegenüber Patrick oder anderen Profis argumentieren.
Ja, der fehlt uns nämlich noch.
Also das komm bitte mal, wir haben wirklich eine große Hörerschaft, die euch hier gerne hören möchten.
Ja, genau. Also deswegen,
und Patrick, noch ein Grund, uns zu abonnieren, uns eine gute Bewertung zu geben und auch weiter zu erzählen, dass es uns gibt.
Ja, genau. Nee, weil das ist ja tatsächlich immer so eine Sache. Und Patrick fehlt uns noch. Patrick, haben wir noch kein Interview. Das wäre natürlich schon auch schön. Kommt vielleicht dann auch noch. Wir machen jetzt erstmal Rollentraining und dann haben wir so eine Riesenhörerschaft, dass Patrick anfragt, ob er bei uns mal kommt. Nein, das natürlich nicht, aber das wäre schön, würde uns freuen. Uns,
ja, wieso?
Freut, man muss es uns freut sowieso, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, wir brauchen natürlich als Podcaster wie auch als Triathlet weiter große Ziele. Und das ist eines davon. Ja. Wir freuen uns über Unterstützung und wünschen euch viel Spaß beim Training und hören uns in der nächsten Folge wieder.
Bis
dann. Bis dann, ciao, ciao.